Dieser Podcast wird Ihnen von der österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Herzlich willkommen zu Folge 25 von ÖAZ im Ohr. Mein Name ist Silvana Strieder und heute widmen wir uns dem Thema Fötus bei Kindern, eines der spannenden Themen der diesjährigen Herbstgespräche. Welche Behandlung hilft bei 3-Monats-Koliken? Kann Fencheltee noch empfohlen werden? Worauf beruht der Effekt der Karottensuppe nach Moro, die bei akutem Brechdurchfall wirkt? Was kann hinter immer wieder auftretenden Bauchschmerzen bei Schulkindern stecken? Wo liegen die Grenzen der Selbstmedikation? Darüber spricht meine Kollegin Dr. Angelika Kluth mit Universitätsdozentin Dr. Dr. Ulrike Kastner. Die Pharmazeutin und Kinderärztin gibt praktische Tipps, zeigt Grenzen der Selbstmedikation auf, erläutert, wie es um die Evidenz steht und spricht über ihre Wünsche für die Zukunft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts ÖAZ im Ohr. Wir nehmen ihn bei den Herbstgesprächen in Weidhofen an der Yps auf und widmen uns dem Thema, das in der Apotheke regelmäßig vorkommt, die Phytotherapie bei Magen-Darm-Beschwerden in der Pädiatrie. Welche pflanzlichen Mittel helfen bei Bauchweh, bei Übelkeit, bei Verdauungsstörungen im Kindesalter? Wo liegen die Chancen, wo liegen die Grenzen? Dazu spreche ich heute mit der Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Phytotherapie, Frau Universitätsdozentin Dr. Dr. Ulrike Kastner. Sie ist Pharmazeutin und Fachärztin für Kinderheilkunde und wir haben gemeinsam studiert, daher sind wir per Du. Mein Kind hat Bauchweh. Das ist ein Satz, den wir in der Apotheke immer wieder hören. Ganz wichtig zur Orientierung ist natürlich das Alter des Kindes. Und ich beginne bei den Kleinsten. Säuglinge, die viel schreien, können Eltern total erschöpfen. Welche unterstützenden phytotherapeutischen Optionen gibt es bei den sogenannten 3-Monats-Koliken?
Die 3-Monats-Koliken sind für uns in der Pädiatrie nichts Seltenes. Wir haben sehr häufig Familien, die genau mit diesem Beschwerdebild für ihre Kinder kommen und um Hilfe ansuchen. Von der Phytotherapie her haben wir doch sehr viele Möglichkeiten, hier einzugreifen, obwohl es natürlich auch andere Therapieoptionen gibt. Prinzipiell empfehle ich immer, dass gerade bei Säuglingen, die Probleme mit dem Bauch haben, die starke Blähungen haben, die gerade erst einmal vielleicht vom Stillen auf eine Flaschennahrung umgestellt werden, dass man sich auch hier mit einer mechanischen Therapie an die Kinder wendet, nämlich einfach mit einer Möglichkeit der Massage, der Bauchmassage oder eben auch schaut, dass die Kinder gut aufstoßen können nach dem Stillen, nach dem Füttern. Wenn all das keinen Erfolg zeigt, so können wir mit der Phytotherapie durchaus einsteigen. Es gibt die Möglichkeit, dass wir Kamillentee geben gegen Bauchschmerzen. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir Kümmel einsetzen oder dass wir Anis einsetzen. Und früher hatten wir sehr viel auch den Fenchel empfohlen, der nicht mehr ganz so als Therapie der ersten Wahl im Moment zur Verfügung stehen sollte. Was wir auch zunehmend noch einsetzen können, sind Zäpfchen in Form von Kümmelöl, die wir dann als laxierendes Mittel bei Kindern mit starken Bauchschmerzen verwenden können. Also alles in allem eine große Vielfalt, immer natürlich mit entsprechender Beratung für die Eltern, für die stillenden Mütter, dass sie auch rundherum es für das Kind möglichst angenehm gestalten, wenig Gase im Magen-Darm-Bereich zu produzieren und dadurch auch keine Blähungen mehr haben.
Darf ich dann noch einmal nachfragen, wie das jetzt genau ist mit dem Fenchel? Können wir den Fencheltee in der Apotheke überhaupt noch empfehlen oder sollen wir davon die Finger lassen?
Ja, es ist allgemein bekannt, dass in den letzten paar Jahren der Fenchel ein bisschen in Verruf geraten ist wegen eines einzigen Inhaltsstoffes des ätherischen Öls. Und das ist das Estragol. Das Estragol hat sich in rein pharmakologischen Studien an Nagetieren als ein karzinogen und hepatotoxisches Agens erwiesen, sodass man aufgrund dieser pharmakologischen Studien in den Gremien dazu übergegangen ist, dass man gesagt hat, es sollten nur noch Fenchelzubereitungen verwendet werden, die möglichst einen Guidance Value bei Kindern mit 0,001 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht nicht überschreiten. Das hat zur Folge, dass man natürlich eine große Awareness entwickelt hat bezüglich Fenchel und Empfehlung bei Kindern und dass es auch eigentlich sehr gute Statements gibt seitens der Apothekerkammer, auch seitens der unterschiedlichen Gremien in Europa, dass wir eben Fenchel bei Kindern in Form eines Fencheltees empfehlen sollten, nicht mehr das ätherische Öl des Fenchels, weder Bitterfenchel noch Süßfenchel. Und dass wir es wirklich nur als Medizinaltee verwenden und auch so empfehlen sollten, bei Kindern maximal eine Woche angewandt und nie öfters als dreimal täglich. Ich glaube, wenn man sich an diese Vorgaben oder diese Empfehlungen hält, macht man nach wie vor nichts verkehrt. Und solange wir hier nicht mehr Klarheit haben, was die Pharmakologie und die Toxikologie betrifft, würde ich mich auch in den Empfehlungen, auch natürlich in der Apotheke und auch bezüglich der ärztlichen Empfehlung daran halten.
Was hilft nun dem Kindergartenkind, das leichte Übelkeit hat, ein bisschen Bauchschmerzen? Was können wir dafür unterstützende Maßnahmen anbieten?
Ja, im Kindergartenalter ist es natürlich so, dass viele Kinder mit Infekten solche Probleme zeigen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen. Aber es ist nicht immer nur infektiös, es ist manchmal vielleicht auch ein bisschen eine Nahrungsumstellung, weil viele Kinder natürlich auch über Mittag dann letztlich in den Kindergärten verbleiben, dort ein Essen bekommen, das sie von zu Hause nicht gewohnt sind und dann einfach durch Umstellung dieser Ernährungsgewohnheiten Bauchschmerzen, vielleicht sogar Übelkeit bekommen. Wenn wir so anfragen oder wenn wir so Kinder vorgestellt bekommen, muss man natürlich die Kinder gut auch körperlich untersuchen. Es können auch einmal ganz andere Dinge dahinter stecken, auch organische Ursachen sein. Und wie gesagt, es gehört eine gute Anamnese dazu, damit wir auch wissen, welche Umstellungen gerade in diesem Alter vielleicht dazu geführt haben, dass das Kind mit dem Bauch Probleme bekommen hat. Wenn jetzt prinzipiell die Übelkeit ein Symptom ist, vielleicht auch mit einem viralen Infekt gekoppelt und vielleicht auch ein bisschen Durchfall dabei, haben sich eigentlich von der Phytotherapie her Ingwerpräparate durchgesetzt, wobei man jetzt nicht natürlich verkapselten Ingwer anbieten kann. Das geht in dem Alter nicht. Aber wir haben Nahrungsergänzungsmittel, die wir hier einsetzen können. Sehr beliebt sind die Ingwerlutscher, die auch ein bisschen Menta, also Pfefferminze, verarbeitet haben. Oder eine ganz einfache Methode ist ein kandierter Ingwer, den man auch einmal so anbieten kann und der aufgrund des süßen Geschmacks gar nicht so schlecht angenommen wird.
Und wenn man Kindern Tees anbietet, eignen sich da warme Getränke besser oder eher einen kühlen Tee gegen Übelkeit, Bauchschmerzen?
Ja, also gerade in den ersten Phasen eines viralen Infektes, der meistens mit Erbrechen und Übelkeit einhergeht, sollte man keine warmen Getränke anbieten. Früher war das anders, auch wird auch oft von den Großeltern in der Familie dann empfohlen, den Kindern Kamillentee zu geben, warm. Das wird meiner Erfahrung heraus eher stärker erbrochen als kühle Getränke. Also ich würde prinzipiell empfehlen, Kühles anzubieten, manchmal sogar so kalt, dass man es direkt aus dem Kühlschrank nimmt, löffelweise den Kindern auch in Form von Elektrolytlösungen zuzuführen. Das kann man jetzt mit Heidelbeerextrakt oder ohne gestalten, aber prinzipiell in den ersten 12 Stunden eine kühle Form der Rehydratation und im besten Fall eine bilanzierte Glucose-Elektrolytlösung.
Gut hilft auch diese Karottensuppe nach Moro bei akutem Brechdurchfall. Auf welchem Wirkprinzip basiert das?
Ja, die Karottensuppe von Moro hat ja eine sehr lange Tradition schon, von ungefähr letzter Jahrhundertwende, viel verwendet bei Kindern mit üblen Enteritis-Verläufen, den gefürchteten Dyspepsie-Coli. Und heutzutage weiß man das Wirkprinzip, das sich ja bis heute gehalten hat, auch in der Säuglingsaufzucht und in der Pflege, dass in diesen Karottensuppen und auch in den Karottenzubereitungen Oligosaccharide enthalten sind, aber gespaltene Oligosaccharide, einfach durch die thermische Belastung und durch das Spalten der Pektine, entstehen saure Oligosaccharide, die sich antiadhesiv verhalten. Das heißt, sie legen sich zwischen die Oberfläche des Darms und dem mikrobiellen Agens, viraler Genese oder auch bakterieller Genese, und blockieren die Adhärenz dieser Mikroorganismen an die Darmschleimhaut. Und dadurch unterbindet man quasi die erste Pathogenese innerhalb eines Infektes und kann es somit relativ gut schon mal eine Möglichkeit bieten, dass die Kinder die Keime schnell loswerden. Und das Zweite ist natürlich, dass wir nach wie vor auch in diesen Zubereitungen Pektine enthalten haben, die eine absolut stopfende Wirksamkeit haben.
Und welche Heilpflanzen können wir bei kindlicher Obstipation einsetzen und was ist bei Kindern ungeeignet?
Bei der kindlichen Obstipation, wenn wir mit Phytotherapie arbeiten wollen, müssen wir frühzeitig in diesen Krankheitsverlauf, und es ist tatsächlich ein Krankheitsverlauf, einsteigen. Das heißt, bei den ersten Symptomen des Stuhlverhaltens, der schweren Obstipation, der seltenen Stuhlabsetzung sollten wir mit Phytotherapie beginnen, nicht zu spät, weil dann bringen diese Präparate nichts mehr. Wir verwenden in der Kinderheilkunde hauptsächlich die Quell- und Füllstoffe. Das wären dann vor allem Semenlini oder Semenpsyllid, also der Leinsamen oder Flohsamen, weil wir dort das Quellungsvermögen dieser pflanzlichen Produkte ausnützen. Es kommt, wenn ausreichend Flüssigkeit aufgenommen wird, zu einem Dehnungsreiz und dann zu einer erleichterten Defekation. Was man nicht verwenden sollte, sind prinzipiell andere Quinondrogen wie Senes oder Aloe oder Faulbaumrinde und auch eigentlich nicht das Rizinusöl, weil es so stark laxierend wirkt, dass dann teilweise auch die Resorption von Vitaminen gestört ist.
Die nächste Gruppe nach dem Kindergarten wären dann die Schulkinder. Da kommt bei manchen Kindern zu immer wieder auftretenden Bauchschmerzen, die sie sehr belasten. Was kann dahinter stecken?
Bauchschmerzen im späteren Kindes- und Jugendlichenalter sind tatsächlich eine diagnostische Herausforderung. Es kann zwischen der Gastritis, der Zöliakie, vielleicht sogar einem Helicobacter pylori-Infektion alles sein. Aber aus meiner Erfahrung heraus, größtenteils ist es eine psychosomatische, emotionale Komponente, die zumindest überlagernd hier mit hineinspielt. Das heißt, ein Kind und einen Jugendlichen mit Bauchschmerz immer wieder auch unspezifisch richtig beurteilen zu können, bedeutet auch ein bisschen in ihn hineinzuhören und ihn auch psychisch zu erfassen, damit man vielleicht auch Stress, Mobbing, Schulstress, vielleicht auch Stress in der Familie mitbekommt und vielleicht auch ganz anders therapeutisch eingreifen muss, als vielleicht man primär bei einer Magen-Darm-Erkrankung denken würde.
Das führt mich dann gleich zum nächsten Thema. Wo sind eigentlich die Grenzen der Selbstmedikation?
Selbstmedikation, die ja bei vielen Familien mal der erste Schritt, den ersten Schritt darstellt und auch wahrscheinlich den ersten Kontakt in der Apotheke bedeutet, ist natürlich auch mit gewissen Grenzen behaftet, die in den meisten Fällen von den Eltern wahrgenommen werden, aber nicht immer. Und Alarmsymptome, wo man sagt, da sollte unbedingt eine ärztliche Abklärung erfolgen, ist, wenn bei Kindern ein Gewichtsverlust eintritt, der nicht gewollt ist. Manche wollen ja, und das, auch das nicht immer ist, muss man ganz ehrlich sagen, ist unbedenklich, weil auch die Anorexie genauso wie die Adipositas uns in der Kinderheilkunde beschäftigt. Aber wie gesagt, Gewichtsverlust ist sicher ein Alarmzeichen. Gedeihstörungen, wenn die Kinder mit dem Wachstum eingeschränkt sind, wenn sie sich vom Wesen her verändern oder wenn sie auch sich in der Psyche einfach verändern, dann sollte man vielleicht nicht nur zur Selbstmedikation greifen, sondern wirklich eine ärztliche Konsultation suchen und nach der Ursache forschen. Und da ist die Phytotherapie nicht richtig am Platz. Also da ist es einfach so, dass man die Grenzen klar erkennen muss, wenn man anders therapieren und eingreifen muss.
Und siehst du da typische Fehler bzw. Missverständnisse, die in der Beratung zur Phytotherapie bei Kindern auftreten in der Apotheke? Und wie kann man die vermeiden?
Es ist vielleicht nicht immer nur das Missverständnis oder vielleicht eine Beratung, die nicht richtig stattgefunden hat, das glaube ich gar nicht, sondern ich glaube eher, dass die Wahrnehmung der Eltern oft eingeschränkt ist oder dass Eltern zum Beispiel nicht erkennen wollen, dass ihr Kind in eine pathologische Gewichtsabnahme hineingleitet. Das ist eher, glaube ich, ein Wahrnehmungsproblem der Eltern. Man sollte halt, glaube ich, bei jedem Beratungsgespräch auch immer hinterfragen, wie es mit dem Kind generell steht, ja, wie sich das Kind vielleicht auch im Wesen verändert hat, ob es vielleicht auch ganz die Ernährungsgewohnheiten komplett umgestellt hat von heute auf morgen. Das sind schon Alarmzeichen, wo man reagieren muss und vielleicht jetzt in der Apotheke nicht so möglich, aber im ärztlichen Bereich unbedingt erforderlich, ist eine gute vegetative Anamnese. Wie schaut es aus? Wie stuhlt das Kind? Wie oft hat es Stuhl? Oder ist Blut im Stuhl zum Beispiel? Das sind alles Dinge, die oft auch bei Jugendlichen nicht immer so transportiert werden, auch nicht an die Eltern weitergegeben werden. Aber dem muss man definitiv nachgehen, vor allem wenn man eben diese Alarmsymptome sieht. Dann muss man da schon genauer hinschauen, dass man nichts verpasst.
Ganz grundsätzlich habe ich noch eine Frage. Wie sieht es aus mit der Studienlage zur Wirksamkeit? Ist die Phytotherapie bei Kindern ausreichend evidenzbasiert?
Wir haben schon einige Präparate, jetzt nicht nur im Bereich der Magen-Darm-Erkrankungen, sondern auch anderer Befindlichkeitsstörungen, den viralen Infekten der Atemwege, die sehr gut bei Kindern studiert sind. Auch in Altersklassen hinunter bis zu einem Jahr, selten darunter, kaum eigentlich. Und das wäre etwas, wo man, glaube ich, noch sehr viel Aufholbedarf hat, dass man sich um klinische Studien bei Kindern auch unter 12 Jahren bemüht. Das ist leider ein sehr leidliches Thema, weil es wenige Firmen gibt, die sich um so Studien bei Kindern auch bemühen. Auch natürlich ist das eine finanzielle Geschichte und die Kinder haben eine geringe Lobby, muss ich sagen. Und Kinder sind eben im Vergleich zum großen Erwachsenenkollektiv eine kleine Patientengruppe. Und deswegen kämpfen wir um jede klinische Studie bei Kindern. Aber da ist definitiv noch sehr viel Aufholbedarf und wir dürfen nicht immer sagen, dass was beim Erwachsenen auch evidenzbasiert ist, dass wir das 1:1 auf die Kinder hinunterbrechen. Das wäre natürlich fein, wenn wir das könnten und es gibt Ansätze, dass man das auch eventuell mit der KI unterstützt macht, aber im Grunde muss man sagen, eine Kinderstudie ist uns schon sehr viel wert und das wäre natürlich fein, wenn wir das in der Zukunft auch bekämen.
Generell, was wünschst du dir für die Zukunft?
Da sind wir jetzt schon bei meinen Wünschen angelangt. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass die Kinder eine größere Lobby bekommen, auch im Bereich der Pharmaindustrie. Das ist leider in vielen Bereichen, jetzt nicht nur im Bereich der Phytotherapie, so, dass wir um jede Kinderstudie ringen, dass wir sehr häufig Off-Label-Use therapieren, weil wir eben keine klaren Richtlinien und keine Produkte haben, die für Kinder zum Beispiel unter 4 Jahren zugelassen sind. Das gilt jetzt wirklich nicht nur für die Phytotherapie, sondern für viele andere Therapieoptionen auch. Aber alles in allem, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und gerade wenn ich jetzt auch noch die Herbstgespräche hier in Waidhofen erwähnen darf, es ist mir ein großes Anliegen, dass wir den Austausch suchen zwischen Pharmazeuten, Ärzten, auch hier teilweise mit Firmenvertretern, dass wir eben gerade im Bereich der Phytotherapie hier weiter was voranbringen. Und ich glaube, ein Forum wie hier kann seinesgleichen suchen und ich bin sehr froh, dass wir das haben.
Ich bin auch sehr froh und es wird auch wirklich sehr gut angenommen. Die Vortragssäle sind voll und das Publikum ist wahnsinnig interessiert. Es stellt spannende Fragen. Also das ist wirklich ein tolles Format. Jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage. Hast du ein Beispiel aus der Praxis, wo ein pflanzliches Präparat bei einem Kind gut geholfen hat?
Ja, ich könnte einiges aufzählen, aber ich glaube, da würde ich jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ich erzähle mal kurz aus der letzten Ordination, wo ich jetzt Donnerstag noch schnell hergerast bin. 6 Monate alter Säugling hat sich eine massive Magen-Darm-Infektion eingefangen mit Erbrechen, Durchfall, knapp vor der Exsikose. Muss man wirklich dann schauen, dass man den nicht zu schnell mit einer Phytotherapie nach Hause schickt und sagt, es wird alles gut. Aber ich habe natürlich den Eltern geraten, ihn oral zu rehydrieren mit bilanzierter Glucose-Elektrolyt-Lösung. Wir haben hier in diesem speziellen Fall ein Phytopharmakon gewählt, das auch ein Heidelbeerextrakt mit einer bilanzierten Glucose-Elektrolyt-Lösung vereint. Und dieses Kind hat auch von mir die Empfehlung bekommen, dass es mit einem Phytopharmakon, das eine Kamillenextrakt mit einem Apfelpektin kombiniert in Saftform bekommt. Und manchmal gehen mir diese Kinder auch nach und deswegen habe ich dann noch telefonisch nachgefragt am Abend, wie es halt geht. Und ich kann berichten, dass es diesem Kind wirklich deutlich besser geht und ich hoffe, dass es mittlerweile schon am Weg der Genesung ist. Also nachdem ich nichts gehört habe, keine Nachricht, ist meistens gute Nachricht, gehe ich mal davon aus, dass es gewinnbringend war für diesen kleinen Patienten.
Vielen Dank, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch und diesen Einblick in die Praxis. Auf Wiedersehen.
Danke vielmals auch für das Gespräch, danke für die Einladung und ich freue mich schon auf das nächste. Vielleicht haben wir nochmal eine Möglichkeit dazu.
Das ist sehr schön. Ein guter Vorschlag.
Das war Folge 25 von ÖAZ im Ohr mit Universitätsdozentin Dr. Dr. Ulrike Kastner und Dr. Angelika Kluth. In der ÖAZ 21 finden Sie ergänzend zum heutigen Thema einen Beitrag zur Augengesundheit bei Kindern mit dem Titel Kinderaugen im digitalen Zeitalter, was Bildschirmzeit mit dem Sehvermögen macht, inklusive Strategien gegen digitalen Sehstress. Augenerkrankungen sind auch der Schwerpunkt der aktuellen ÖAZ-Ausgabe. Von Konjunktivitis bis Gerstenkorn, viele okulare Beschwerden sind in der Selbstmedikation gut behandelbar. Durch die fachliche Expertise tragen Apothekerinnen wesentlich zur Erkennung und der richtigen Therapie von Augenerkrankungen bei. Außerdem finden Sie in der aktuellen Ausgabe eine ÖAZ-Tara zum Schwerpunktthema Nahrungsergänzungsmittel. Erfahren Sie, was hinter dem Konzept der orthomolekularen Medizin steckt, wann eine Bestimmung des Vitamin-D-Spiegels sinnvoll sein kann und wie man einen Eisenmangel vorbeugt. Übrigens, alle Inhalte der ÖAZ sind auch online auf oeaz.at verfügbar. Mit unserer Text-to-Speech-Funktion können Sie viele Beiträge auch bequem anhören. Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche sind uns wichtig. Schreiben Sie uns gerne an redaktion@apoverlag.at. Auf unserer E-Learning-Plattform unter e-learning@apoverlag.at finden Sie außerdem eine große Auswahl an akkreditierten Fortbildungen. Perfekt, um Ihre Fortbildungspunkte flexibel zu sammeln. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von ÖAZ im Ohr. Bleiben Sie neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.